SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen beim Rendezvous.» Im zürcherischen Rafz werden bei einer Streifkollision zweier Züge 6 Passagiere verletzt. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Stärkung fürs Französisch. In der Primarschule müssen die Kinder eine zweite Landessprache lernen, so äußert sich Bundesrat Berset. In Jemen stehen die Konfliktparteien offenbar vor einer Einigung. Anlass zur Hoffnung für das Land, das am Rande eines Bürgerkriegs steht? Wir fragen die jemenitisch-schweizerische Politologin im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Privakovic. Es geschah mitten im Pendlerverkehr beim Bahnhof Rafz im Kanton Zürich. Auf der Linie Zürich-Schaffhausen rammte um 6:45 ein Interregio-Zug, eine S-Bahn. 6 Menschen wurden verletzt, davon eine Person schwer. Aus Rafz berichtet für uns Kurdin Vinzenz.
Auf der Unfallstelle, ein paar hundert Meter außerhalb des Bahnhofs Rafz in Richtung Schaffhausen, haben die Einsatzkräfte der SBB mit den Aufräumarbeiten begonnen. Hier, wo die Schienen nach dem Bahnhof über Weichen wieder zusammenlaufen, ist es passiert, das, was die SBB in ihrer Fachsprache eine Flankenfahrt nennt. Janine Piu, Chefin Personenverkehr SBB, erklärt.
Das ist ein Zusammenstoß zweier Züge, die in der gleichen Richtung unterwegs sind. Es ist ein S-Bahn-Zug in der gleichen Richtung unterwegs gewesen und der andere Zug ist in die Seite jeweils reingefahren.
Der Interregio hat den Rafz nicht gehalten und war auf dem Außengleis durch den Bahnhof gefahren, als er auf die S-Bahn prallte, die den Bahnhof gerade verlassen hatte und dabei war, aufs gleiche Gleis einzuspuren. Die S-Bahn wurde dabei kaum beschädigt. Beim Interregio entgleisten die Lokomotive und die ersten Wagen. Jetzt stehen sie zur Seite geneigt und schwer beschädigt neben den Schienen. Beim Schwerverletzten handelt es sich um den Lokführer des Interregios. Er wurde mit dem Helikopter ins Spital gebracht. Wie es ihm geht, weiß man nicht. Die anderen Passagiere werden durch ein Care-Team betreut. Wie viele Passagiere es genau waren, konnte die SBB noch nicht sagen. Unklar ist auch die Unfallursache. Ein ganz ähnliches Unglück ist vor 2 Jahren beim Bahnhof Neuhausen passiert. Dort hatte ein Lokführer ein Signal übersehen. Zudem war das Zugsicherungssystem dort nicht auf dem neuesten Stand. Zur Frage, auf welchem Stand die Anlagen hier in Rafz seien, sagte Personenverkehrschefin Piu.
Alles, was wir hier sagen können, ist, dass diese Strecke und der Bahnhof mit dem neuesten System ausgerüstet ist, das da ist. Also in diesem Sinne ist es nicht die gleiche Ursache, aber alles andere ist es noch viel zu früh, um etwas sagen zu können.
Untersucht wird der Unfallhergang von der SUST, das ist die zuständige Behörde des Bundes für solche Unglücke. Die Experten haben bereits mit ihren Arbeiten begonnen.
Kurdin Vinzenz. Und hier noch die gute Nachricht. Der Lokomotivführer ist inzwischen außer Lebensgefahr, wie soeben bekannt wurde. Der Bahnhof Rafz bleibt laut SBB bis Betriebsschluss geschlossen. Passagiere müssen mit einer längeren Reisezeit rechnen. Und damit zu den weiteren Meldungen des Mittags mit Bettina Studer.
Im Streit um den Fremdsprachenunterricht schlägt das Bundesamt für Kultur vor, einen Artikel im Sprachengesetz zu ändern. Kinder sollen bereits in der Primarschule eine zweite Landessprache lernen, also Deutsch, Französisch oder Italienisch. Nicht festgelegt würde, welches die erste Fremdsprache ist und ab welchem Schuljahr diese unterrichtet wird. Der Bericht des Bundesamts für Kultur dient als Grundlage für diverse Vorstöße im Parlament zum Thema. Der französische Industriekonzern Alstom plant im Kanton Schaffhausen den Abbau von 50 bis 60 Stellen. Alstom hat eine entsprechende Meldung des Verbandes Angestellte Schweiz bestätigt. Grund seien Auslastungsprobleme im Kompetenzzentrum für Zugträgestelle im Werk Neuhausen. In diesem Bereich sind gegenwärtig 106 Personen tätig. Der Kanton Aargau hat im vergangenen Jahr mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Das Defizit beträgt gut 65 Millionen Franken und ist das erste seit 11 Jahren. Gerechnet hatte der Kanton mit einem Ertragsüberschuss. Hauptgrund für das Defizit sei die budgetierte, aber nicht erfolgte Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank, hieß es an einer Medienkonferenz in Aarau. Die rivalisierenden Gruppen in Jemen haben sich auf die Bildung eines Übergangsrates geeinigt, der das Land aus der Krise führen soll. Der zuständige UNO-Vermittler sprach von einem wichtigen Durchbruch. Auch das aufgelöste Parlament soll seine Arbeit wieder aufnehmen. Noch vor einer Woche hatte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon vor einem Zerfall Jemens gewarnt. Seit Monaten werden Teile des Landes von schiitischen Aufständischen beherrscht. Die US-Armee wird in der Türkei gemäßigte syrische Rebellen ausbilden und mit Waffen ausrüsten für den Kampf gegen die islamistische Terrorgruppe IS in Syrien. Die USA und die Türkei haben ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. US-Trainingslager für syrische Rebellen sind auch in Saudi-Arabien und Katar geplant. Insgesamt sollen in diesen in den nächsten 3 Jahren rund 15.000 Kämpfer ausgebildet werden. In Südostasien breitet sich ein Malaria-Erreger so schnell aus, dass Wissenschaftler nun Alarm schlagen. Der Erreger Plasmodium sei gegen ein wichtiges Standardmedikament resistent und werde ein immer größeres Problem in Burma, Kambodscha, Thailand und Vietnam. Wenn sich der Erreger auch in Indien ausbreite, wäre das eine ernsthafte Gefahr für die weltweite Kontrolle von Malaria, heißt es. Letztes Jahr hat sich weltweit jede 6. Person ein neues Smartphone gekauft. Insgesamt gingen mehr als 1,2 Milliarden Geräte über den Ladentisch, wie das deutsche Marktforschungsunternehmen GfK mitteilt. Der Umsatz, den die Händler erzielten, betrug gut 380 Milliarden Dollar. Das sind rund 15% mehr als im Vorjahr. Den größten Zuwachs gab es in Lateinamerika, der größte Einzelmarkt blieb China. Das Wetter, heute ist es in der ganzen Schweiz sonnig bei 6 bis 11 Grad. Morgen scheint im Osten noch teilweise die Sonne, sonst setzt von Westen her Schneefall ein. Unterhalb von 800 Metern fällt teilweise Regen bei rund 5 Grad. Im Süden fällt Schnee bis in tiefe Lagen.
Und so geht es im Rendezvous weiter. Wenn die Realität stärker ist als die Fiktion, der ukrainische Bestsellerautor Andrei Kurkov kann nicht mehr schreiben. Sie kommt, kocht und redet mit dem älteren Paar.
Ich sage an mich, es ist wie wenn ich zu meiner Tante oder zur Großmama gehe.
Nur ist diese Frau nicht verwandt mit dem Paar, sondern arbeitet für die Spitex. Ihr Handy hört mit, wie der US-Geheimdienst per SIM-Karte Milliarden von Menschen belauscht. Früher eine Schnapsidee, heute ein ernstes Thema für die Wissenschaft, eine Art Sonnenschutz für die Erde. Wir erklären, aber zuerst zum innerschweizerischen Sprachenstreit. Erste Kantone versuchen, das Französisch aus der Primarschule zu verbannen. Das hat Bundesrat Alain Berset auf den Plan gerufen. Wenn nötig, werde der Bund eingreifen und Kantone zum Unterricht in einer Landessprache zwingen. Jetzt legt das Bundesamt für Kultur einen Bericht zum Thema vor, der Berset dabei stützt. Aus dem Bundeshaus Gaudenz Wacker.
Bei der Sprachenfrage brauche es eine Harmonisierung, hat Bundesrat Alain Berset mehrfach betont. Und wenn die Kantone unter sich keinen Kompromiss fänden, dann sei der Bund bereit einzugreifen. Diese Haltung stützt das Bundesamt für Kultur BAK jetzt rechtlich in einem Bericht, den die zuständige Kommission des Ständerats bestellt hat. Stephanie André vom BAK.
Wenn der Bund feststellt, dass die Kantone nicht zu einer harmonisierten Lösung gekommen sind, ist er verpflichtet, die erforderlichen Bestimmungen zu erlassen.
Vereinfacht gesagt, der Bund muss also eingreifen, wenn Kantone vom Sprachenkompromiss abweichen. Dieser Kompromiss der Erziehungsdirektorenkonferenz von 2004 schreibt vor, mindestens 2 Fremdsprachen bis zum 5. Schuljahr und davon mindestens eine Landessprache. Welche Sprache zuerst kommt, ist egal. Daran hält auch das BAK fest. Von diesem Kompromiss wollen allerdings mehrere Kantone abweichen. Thurgau etwa will den obligatorischen Französischunterricht voraussichtlich ab 2017 auf die Sekundarschulstufe verschieben. Und im Kanton Nidwalden befindet das Stimmvolk am 8. März über eine Initiative der SVP, die verlangt, nur noch eine Fremdsprache in der Primarschule. Faktisch würde dabei wohl Französisch über die Klinge springen, so informiert die Nidwalden Regierung im Abstimmungsbüchlein. Eine gewisse Brisanz erlangt unter diesen Vorzeichen der neue Vorschlag, den das Bundesamt für Kultur nun in seinem Bericht einbringt. Es regt an, das Sprachengesetz zu ergänzen. Und zwar so.
Der Unterricht in den Landessprachen fängt auf Primarstufe an.
Damit lehne sich das BAG ganz einfach an den Kompromiss der Kantone an, der schon bestehe. Das hieße aber auch, Deutschschweizer Kantone, die auf Primarschulstufe kein Französisch mehr unterrichten, verstießen nun klar gegen das Sprachengesetz. Beim Komitee der Nidwaldner Fremdspracheninitiative zeigt sich Armin Odermatt erstaunt über diesen Vorschlag des Bundesamts für Kultur, zwei Wochen vor dem Abstimmungstermin.
Der Zeitpunkt ist sicher speziell, dass man jetzt das so kurzfristig vor der Abstimmung bringt. Vielleicht möchte man da ein Zeichen setzen gegen Nidwalden und den Mahnfinger erheben.
Beim Bundesamt für Kultur heißt es, das BAG habe den Bericht auf Bestellung der zuständigen Kommission des Ständerats erstellt, und zwar unabhängig von der Nidwaldner Abstimmung. Die Kommission hat den Bericht gestern zur Kenntnis genommen. Der Sprachenstreit geht weiter. Nächster Termin ist im Sommer. Bis dann bilanzieren die kantonalen Erziehungsdirektoren, ob der Kompromiss noch hält. Kommen sie zu einem Nein, kann der Bund eingreifen.
Der Krieg mag zwar irgendwann aufhören, die Krise in der Ostukraine bleibt aber noch Jahre bestehen. Dieser Meinung ist der Autor Andrei Kurkov. Kurkov ist in Russland geboren, lebt seit seiner Kindheit aber in der Ukraine. Bekannt ist er bei uns vor allem dank seinem Roman «Picknick auf dem Eis». Brigitte Zink hat Andrei Kurkov in Kiew getroffen.
Andrei Kurkov mag zurzeit nicht mehr schreiben. Seit in der Ostukraine Krieg herrscht, liegt das Manuskript für seinen nächsten Roman in der Schublade.
2013
Ich kann einfach nicht weiterschreiben, weil die Realität des Krieges im Moment alles übertönt und stärker ist als jede Fiktion. Irgendwann werde ich mich zwingen, weiterzuschreiben.
Roman, который я остановил в 13 году, закончу до конца этого года.
Irgendwann. Das könnte dauern, denn bereits ist der Krieg tief ins Bewusstsein der Ukraine in Ost und West gedrungen. Kurkov, feiner Beobachter des gesellschaftlichen Alltags im Land, glaubt jedenfalls, innerlich bereiteten sich die Ukrainerinnen und Ukrainer auf eine lange Leidenszeit vor.
Большинство людей готовят себя внутренне к тому, что этот конфликт и его последствия будут длиться 10 или 20 лет.
Politisch mag der Konflikt in 5-6 Jahren vielleicht gelöst werden, aber der Spalt zwischen dem Donbass und der restlichen Ukraine, der bleibt. In den nächsten 20 Jahren wird die Ukraine kaum in der Lage sein, mit dem äußersten Osten wieder eine gemeinsame Sprache zu finden. Und umgekehrt wird man im Donbass die Ukraine nicht mehr verstehen. Dieses mangelnde Verständnis für die unterschiedlichen historischen und kulturellen Werte in Ost- und Westukraine, dieser Mangel geht viel weiter als auf die Annexion der Krim und den gegenwärtigen Krieg zurück. Schriftsteller Kurkov, ethnischer Russe wie 12 Millionen andere Ukrainer, hat es kommen sehen und immer wieder in seinen Essays thematisiert. Er sagt, die politische Elite habe es in den letzten 20 Jahren verpasst, etwas für den Zusammenhalt des Landes zu tun.
23 года украинские политики ничего не делали для того, чтобы страна стала монолитной.
Die Donbass-Eliten versprachen den Wählern, Russisch zur offiziellen Landessprache zu machen. Und die nach Europa orientierte Elite kämpfte dafür, dass das Russisch nie einen offiziellen Status erhalten soll. Dabei sprechen hier fast alle Ukrainisch und Russisch. Doch jetzt beobachtet Kurkov, dass plötzlich Freunde und Bekannte nicht mehr mit den eigenen Verwandten auf der Krim oder in Russland reden können. Denn die Russen glaubten, dass jetzt alle Ukrainer zu Zombies geworden seien. Und jetzt beginne das gegenseitige Dämonisieren. Das Kurkov auch bei sich selber beobachtet.
Ну, я, например, не могу разговаривать с журналистами из России. То есть мне звонят, я просто хочу положить трубку, потому что
Ich kann zurzeit kaum mehr mit Journalisten aus Russland reden. Wenn sie mich so ansprechen, als wäre ich jetzt plötzlich auch ein Zombie, lege ich den Hörer auf. Vor allem, wenn sie das Gespräch mit der Frage beginnen, wie können Sie in so einem Land leben, wo es von Faschisten in der Regierung nur so wimmelt? Und wie konnten Sie diese faschistischen Gewaltdemos auf dem Maidan unterstützen?
Почему вы поддержали фашистов во время Евромайдана и так далее?
Kurkow war ständig auf dem Maidan, dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew, hat nächtelang seine Beobachtungen dokumentiert und gesehen, dass eine große Mehrheit auf dem Platz friedlich demonstriert hat. Er redet sich in Eifer, wenn man ihn auf den gewalttätigen rechten Sektor anspricht. Es brauchte diesen Umsturz in der Ukraine. Er hätte so oder so stattgefunden, irgendwann. Dieses Mal ging es leider nicht ohne Blutvergießen. Es ist die Donetsker Elite, die schon immer Gewalt als Führungsinstrument eingesetzt hat. Die kannte gar nie etwas anderes. Und eine demokratische Denkweise oder Mentalität, die gab und gibt es im Donbass nicht. Dort herrschten Feudalherren oder Könige wie Janukowitsch auf Lebzeiten. Die Machtansprüche dieser Feudalherren auf die gesamte Ukraine zu stoppen, das sei das Hauptziel der Maidan-Aktivisten gewesen. Und dieses Ziel habe man erreicht, sagt Kurkow. Allein dafür habe sich der Aufstand auf Kiews Unabhängigkeitsplatz gelohnt, wenn auch der Preis dafür sehr hoch ist.
Mit klingenden Namen wie Spitex, à la carte oder Bellevue bietet die gemeinnützige Spitex zusätzliche Dienste an, die über den medizinischen Bedarf hinausgehen. Diese werden darum nicht von der Krankenkasse bezahlt. Dabei gehen die Spitex-Angestellten zum Beispiel für die Kundschaft einkaufen, begleiten sie ins Theater oder in die Therapie. Die gemeinnützige Organisation erschließt sich so einen Markt, den bisher ausschließlich die private, gewinnorientierte Spitex abgedeckt hat. Inlandredaktorin Christine Wanner wollte wissen, wie dieser Zusatzdienst aussieht und hat die Spitex à la carte in Baselbiet besucht.
Kurz vor Mittag in einer kleinen Küche in der Nähe von Liestal. Stella Einbühler von Spitex à la carte hat alles fürs Mittagessen vorbereitet. Vielleicht mag Frau Meier heute beim Kochen helfen. Die Stimmung ist locker, vertraut. Auf dem Tisch stehen die Zutaten Brokkoli, Karotten, das Geschnetzelte und vor allem die Polenta.
Wir machen sonst kein Mais miteinander.
Ja, eben.
Zweimal die Woche besucht Stella Einbühler dieses Ehepaar. Wir nennen sie Familie Meier. Sie bespricht sich mit ihnen, kauft ein, kocht und isst mit ihnen. Im Unterschied also zu jenen Spitex-Angestellten, die schnell vorbeischauen, eine Spritze geben, beim Duschen helfen und dann weiter müssen, kann sich Stella Einbühler Zeit nehmen, nach den Bedürfnissen des Ehepaars. So könne eine Beziehung entstehen.
Meine Mutter hat ja die Spitex kann nicht immer jemand anders kommen. Und gerade in einem gewissen Alter ist das einfach, ich merke, die schätzen das sehr, dass immer die gleiche Person kommt.
Derweil erinnert sich Herr Meier in der Stube, wann dieses Zusatzangebot für ihn und seine Frau interessant geworden ist.
Wir haben uns orientieren so im Laufe des Sommers, weil wir gemerkt haben, dass der Moment kommt, wo wir uns dann bald entscheiden müssen für in ein Heim oder ob wir noch daheim bleiben können.
Beide sind 88-jährig, ihm machen die Nieren zu schaffen, ihr das Herz. Und beide sind nicht mehr so gut zu Fuß. Seit November besuche sie Stella Einbühler. Damals musste Herr Meier ins Spital und seine Frau hätte den Alltag alleine zu Hause nicht geschafft. Die Angebote von Spitex à la carte zahlt die Kundschaft selbst. Seit gut 2 Jahren gibt es dieses Angebot von der gemeinnützigen Spitex der Region Liestal. Es werde rege gebucht, sagt Einsatzleiterin Marianne Pulver.
Von einmal pro Woche 2 Stunden über jeden Tag 5-6 Stunden. Also das ist auch sehr unterschiedlich. Und es ist schlussendlich ja trotzdem immer noch günstiger, diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, als in einem Pflegeheim.
Oft kämen Anfragen von Personen, die ihre demenzkranken Angehörigen pflegen. Sie wünschen Entlastung, sei es mal für eine Nacht oder für ein paar Stunden. Solche langen Einsätze, die über den pflegerischen Bedarf hinausgehen, sind bei der gemeinnützigen Spitex noch nicht gang und gäbe. Sie sind die Domäne der gewinnorientierten privaten Spitex. Gerade in städtischen Gebieten haben diese privaten Anbieter ihren Marktanteil deutlich erhöhen können, schweizweit von 10% auf 20% in nur 3 Jahren. Inzwischen gibt es rund 160 private Spitex-Organisationen. Die gemeinnützige Spitex übernimmt also das Erfolgsmodell der privaten Spitex. Sind Zusatzangebote wie Spitex à la carte also die Antwort auf die wachsende Konkurrenz? Claudia Aufderecken, die Geschäftsleiterin der Spitex Regio Liestal, sagt es so.
Das war sicher auch eine Überlegung, die da mit eingeflossen ist, aber es stand sicher nicht in erster Linie im Vordergrund.
Im letzten Jahr hätten sich 50 Kundinnen und Kunden für Spitex à la carte entschieden. Inzwischen ist das Team auf 13 Mitarbeitende angewachsen. Mitarbeitende wie Stella N. Bühler. Die 59-Jährige war zuvor nicht im Gesundheitswesen tätig und hat rund ein Jahr eine neue Stelle gesucht. Für Spitex à la carte hat sie den Pflegehilfekurs beim Roten Kreuz besucht. Sie ist im Stundenlohn angestellt und kommt auf 20 bis 24 Stunden pro Woche. Sie habe immer mit Menschen arbeiten wollen, sagt Stella N. Bühler.
Aber für mich ist auch wichtig, dass man eine Beziehung aufbaut. Es gibt mir viel und ich glaube, es ist immer ein Haar und ein Dampf.
Im Hintergrund surrt der Dampfabzug. Das Mittagessen ist fertig. Das Polenta-Rezept will Stella N. Bühler nicht verraten. Nur so viel, es habe etwas Liebe drin.
Und Inlandredaktorin Christine Wanner ist nun hier im Studio. Christine Wanner, wir haben es in Ihrem Bericht gehört. In den Markt der Spitex kommt offensichtlich Bewegung. Weshalb ist das so?
Ja, das sind zwei Gründe dafür verantwortlich. Zum einen ist die Nachfrage sehr gestiegen. Es braucht mehr Pflege und Betreuung zu Hause, sei das nach Spital- oder Reha-Aufenthalten oder sei es, wie wir es gehört haben, im Alltag von Seniorinnen und Senioren. Es gibt seit 4 Jahren mehr Markt. Damals wurde die Pflegefinanzierung neu geregelt. Das heißt, seit damals bezahlt die öffentliche Hand, die Krankenkassen und die Kunden an die Pflegekosten. Und was über das medizinisch Nötige hinausgeht, bezahlt die Kundschaft. Das heißt also, dort, wo es die private und die gemeinnützige Spitex gibt, dort hat man die Wahl.
Ist denn das sinnvoll, wenn Sie sagen, man hat die Wahl? Das Gesundheitswesen ist ja ein stark regulierter Markt.
Ja, da gibt es Stimmen dafür und dagegen. Die Privaten begrüßen diese Änderung, dass sie davon profitieren. Das zeigt auch ihr Wachstum. Die gemeinnützigen Spitex-Organisationen sagen, sie wollen nicht nur gleiche Rechte, sondern eben auch gleiche Pflichten. Denn sie sind es, die den Versorgungsauftrag haben, also auch in abgelegene Gebiete gehen müssen. Kritisch hingegen eingestellt sind die Gewerkschaften.
Und was stört die Gewerkschaften?
Ja, sie befürchten, dass sich die Arbeitsbedingungen in der spitalexternen Pflege und Betreuung verschlechtern, dass also weniger gutes, ausgebildetes Personal angestellt wird und dass das Druck auf die Löhne gibt.
Aus Ihrer Sicht sind das berechtigte Befürchtungen?
Beim Personal, ich finde es dort sinnvoll, dass diese zusätzlichen Dienste nicht von diplomierten Pflegefachleuten gemacht werden. So gibt es Möglichkeiten für neue Stellen, für Menschen wie Stella N. Bühler, die Teilzeitarbeit arbeiten wollen, die wieder einsteigen oder die neben der Ausbildung arbeiten wollen. Bei den Löhnen, die sind dann natürlich entsprechend tiefer. Ja, auch das finde ich vertretbar. Und was die Arbeitsbedingungen anbelangt, ich sehe jetzt bei den Schweizer Anbietern diese Problematik nicht. Ich teile aber die Sorgen der Gewerkschaften, wenn wir von der Betreuung rund um die Uhr sprechen. Hier wählen Leute aus Kostengründen nicht die Schweizer Spitex-Anbieter, sondern Vermittler, die mit ausländischem Personal arbeiten, das sie rekrutieren, zu tieferen Löhnen und zum Teil auch mit prekären Arbeitsbedingungen, ohne Freiheiten. Und das gilt es abzulehnen.
Danke für diese Einschätzungen, Christine Wanner. Rendezvous, es ist 6:01. Das Handy in Ihrer Tasche als Spion des britischen und amerikanischen Geheimdienstes. Die beiden Geheimdienste sollen Codes für Millionen von SIM-Karten gestohlen haben. Dank diesen Codes konnten sie Gespräche weltweit abhören und das ohne Bewilligungen einholen zu müssen. Das schreibt die Enthüllungswebseite The Intercept. Digitalredaktor Guido Berger.
Wenn ein Mobiltelefon ein Gespräch aufbaut, dann ist diese Verbindung verschlüsselt. Nicht sehr stark zwar, mit etwas Zeit und Aufwand kann man die Verschlüsselung knacken, doch wenn man ein Gespräch gerade dann mithören will, wenn es passiert, oder wenn man eben im großen Stil sehr, sehr viele Gespräche abhören und für den späteren Zugriff ablegen will, dann ist es einfacher, die Verschlüsselung bequem mit einem Schlüssel aufzuschließen. Zu diesem Zweck haben amerikanische und britische Geheimdienste den größten Hersteller von SIM-Karten angegriffen und diesem holländischen Unternehmen Gemalto im großen Stil genau solche Schlüssel gestohlen. So erstellten die Geheimdienste Schlüssellisten, auf die sie später jeweils zugreifen können. Diese nun veröffentlichte Enthüllung bedeutet also, dass Geheimdienste Mobiltelefonkommunikation abhören können, als wäre sie gar nicht geschützt. Der Angriff hebelt also eine grundlegende Sicherheitsmaßnahme von mobiler Kommunikation komplett aus und zeigt einmal mehr, wie schrankenlos Geheimdienste ihre Abhörfähigkeiten ausdehnen. Was möglich ist, wird gemacht, obwohl in diesem Schleppnetz sehr viel Beifang hängen bleibt und es zumindest fraglich ist, ob diese Art der Überwachung wirksam ist gegen die großen Fische, gut ausgebildete Terroristen, die ohnehin nur sehr vorsichtig Mobiltelefone benutzen.
Die Welt wird wärmer, das Klima verändert sich, die Probleme wachsen, ohne dass es bei den Klimaverhandlungen entscheidende Fortschritte gibt. Die Wissenschaft sucht nun nach einer Notbremse. Eine Idee rückt in den Vordergrund, die bisher als Hirngespinst gegolten hat. Eine Art Sonnenschutz für die Erde, hoch oben in der Atmosphäre. Wissenschaftsredaktorin Hanna Wick erklärt.
Die Erde kann sich nicht einfach in den Schatten stellen, wenn sie schwitzt. Unermüdlich brennt die Sonne auf sie nieder. Wie also könnte man ihr Kühlung verschaffen? Zum Beispiel mit unzähligen winzigen Teilchen, die wie kleine Spiegelchen hoch oben in der Atmosphäre herumfliegen. Sie würden das Sonnenlicht gleich wieder ins Weltall zurückwerfen, erklärt Thomas Peter, Atmosphärenchemiker an der ETH Zürich. Und das
führt dazu, dass viel Sonnenlicht erst gar nicht eingekoppelt wird ins Klimasystem, ergo eine Abkühlung stattfindet.
Diese Idee nennt man solares Geoengineering. Und dass sie funktionieren könnte, weiß man von Vulkanausbrüchen. Deren Auswurf kann hoch oben in der Atmosphäre als Sonnenblocker wirken und die Erde deutlich kühlen. Vielleicht ließe sich das nachahmen, indem man aus einem Flugzeug Sonnenschutzteilchen in die Atmosphäre hineinpustet. Doch das Unterfangen wäre heikel, denn der Sonnenschutz könnte auch zu ganz unerwünschten Resultaten führen, zu Überschwemmungen und Ernteeinbußen zum Beispiel. Und außerdem, so Thomas Peter,
könnten die Politiker daraus auch den Schluss ziehen, naja gut, wenn es hier Lösungen gäbe, dann müssen die Bemühungen nicht so stark vorangetrieben werden, Treibhausgasemissionen zu reduzieren.
Viele Fachleute und Umweltschutzorganisationen stehen dem Geoengineering deshalb sehr skeptisch gegenüber. Doch die Erderwärmung wird immer dramatischer und so sprechen sich neuerdings mehr Forscher dafür aus, den Sonnenschutz für die Erde ernsthaft zu untersuchen. Zum Beispiel der Weltklimarat IPCC und auch die mächtige National Academy of Sciences der USA in einem neuen Bericht, der gerade erschienen ist. Damit werde das Thema nun salonfähig, sagt Ken Caldera von der Universität Stanford in Kalifornien, der am Bericht mitgeschrieben hat.
These ideas have kind of moved from the fringes more into the mainstream.
Und das sei auch gut so, meint der Forscher. Man müsse mehr über Geoengineering wissen, denn es könnte hochgefährlich sein.
If ever a politician feels a demand to cool the earth within their term in office.
Wolle ein Politiker in Zukunft die Erde kühlen, und zwar noch vor den nächsten Wahlen, dann könnte er das nur tun mit solarem Geoengineering, meint Ken Caldera. Er könnte eigenmächtig handeln, ohne die Weltgemeinschaft zu fragen. Deshalb brauche es verbindliche internationale Regeln und mehr Forschung zum Thema, schreibt die National Academy of Sciences. Sie denkt nicht nur an Simulationen im Computer, sondern schließt auch Experimente unter freiem Himmel nicht aus. Gut möglich, dass bald irgendwo ein Flugzeug kleinste Mengen Sonnenblocker in die Atmosphäre einbringt, im Namen der Forschung. Die ehemalige Schnapsidee wäre dann in der Realität angekommen. Und das sollte eigentlich ein Weckruf sein für die Gesellschaft, finden die Forscher, nun endlich weniger CO2 auszustoßen.
Hanna Wick. Bald ist es eins auf SRF 1 und 4, blicken wir im Tagesgespräch nach Jemen. Das ist ein politisch höchst unsicheres und vom Bürgerkrieg bedrohtes Land. Gleich dazu mehr nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Bettina Studer.
Nach der Streifkollision zweier Züge im zürcherischen Rafts mit 6 Verletzten ist der Lokomotivführer außer Lebensgefahr. Die Unfallursache bleibt unklar. Im Streit um den Fremdsprachenunterricht schlägt das Bundesamt für Kultur vor, dass Kinder bereits auf der Primarstufe eine zweite Landessprache lernen. Nicht festgelegt werden soll, welches die erste Fremdsprache ist. Jede 6. Person weltweit hat sich letztes Jahr ein neues Smartphone gekauft. Das sind mehr als 1,2 Milliarden Geräte insgesamt. Den größten Zuwachs gab es in Lateinamerika. Der größte Einzelmarkt blieb China.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.